Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Von meiner Seite auch einen herzlichen Gruß. Bin gerne wieder einmal bei Ihnen hier an dieser Stelle. Sehr betroffen hat mich der Tod von Dieter Rating, dem Regionalbischof in Ruhe unserer evangelisch-lutherischen Landeskirche, gemacht, der am letzten Dienstag überraschend mit 66 Jahren verstorben ist. Dieter Rating war auch verantwortlich und zuständig, auch für uns mit hier im Blick auf Beauftragungen für die Landeskirche. Er hat uns auch hier in der Gemeinde besucht. Und ich selber kenne ihn recht gut, weil ich öfter in seinem Büro in Lüneburg zu Sitzungen war in den letzten 10 Jahren zur Konfessionsökumene, deren Beauftragter ich hier im Kirchenkreis war. Er wird am kommenden Donnerstag in Verden im Dom, wird die Trauerfeier stattfinden. Gott sei ihm gnädig. Der neue Regionalbischof ist Stefan Schäde, seit knapp zwei Jahren jetzt ja in Lüneburg. Nun hören wir auf Gottes Wort aus 2. Könige 6, Vers 8 bis 23. Ich lese uns diesen Abschnitt nach Hoffnung für alle. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Das war damals der Standort des Königs von Israel. Er warnte König Joram von Israel davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sie sorgfältig beobachten. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer der Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden, dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten, und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer von Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer.« Dann betete er: »Bitte, Herr, öffne ihm die Augen.« Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa: Herr, lass sie alle blind werden. Der Herr erhörte Elisas Gebet und das ganze syrische Heer konnte nichts mehr sehen. Da ging der Prophet zu den Heerführern hinaus und sagte: Ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet. Aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa: Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können. Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa: Soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen? Nein, das sollst du nicht, entgegnete der Prophet. Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen zu essen und zu trinken, und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Mut haben. Ja, das ist ja nicht leicht gesagt. Mut haben, wenn ich doch keinen habe. Helden gibt es selten. Doch es gibt schon auch Mutige, ich denke auch ganz wagemutige sogar. Die trauen sich hoch oben auf Drahtseilen über einen Abgrund balancieren. Es gibt Mutige, von denen hörte ich neulich, junge Menschen, die auf Eisenbahnwaggons oben auf Züge oben drauf klettern, aber hochgefährlich. Einer ist an die Oberleitung gekommen mit 15.000 Volt. Ja, es gibt Mutige, die überqueren bei Rot die Straße, aber so ganz mutige Menschen trifft man eher selten. Vielleicht auch deshalb, weil sie nicht lange genug leben. Eigentlich wären wir alle ganz mutig, wenn wir nur nicht so oft Angst hätten. Angst haben ist schrecklich. Gibt es eigentlich ein Mittel dagegen? Die Augen zumachen und durch oder so tun, als wäre nichts? Als Kind lebten wir in Nürnberg in einem Mehrfamilienhaus, fünften Stock. Und ich war beauftragt, die Briketts aus dem Keller zu holen. Es war eine Tortur, denn der Keller war schlecht beleuchtet und hatte viele Ecken. Ich kann mich noch gut erinnern, mein Trick, damit umzugehen, war, fröhlich zu pfeifen, obwohl ich das sonst nicht so oft tue, einfach um die Angst zu vertreiben. Ein Sprichwort sagt, gegen die Angst ist kein Kraut gewachsen. Auch Jesus macht uns da nichts vor. Er sagt ganz klar, in der Welt habt ihr Angst. Und diese Angst ist auch begründet. Denn es gibt nicht nur böse Menschen und widrige Umstände. Petrus zum Beispiel nennt in seinem Brief noch einen viel wichtigeren Grund. Er schreibt da, denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Nur wer einen kennt, der Löwen bezwingen kann, einer, der Löwen in Zwinger zwingt, der ist gut dran. Wer hat schon im Zoo Angst vor einem Löwen? Der ist ja gebändigt. Und darum sagt Jesus zu seinen Jüngern, trotz ihrer Angst, seid getrost, habt Mut, denn ich habe ihn, den Teufel und alle Abgründe dieser Welt überwunden. Aber da gibt es ein kleines Problem. Wir alle haben ein Problem mit den Augen. Wir sehen nicht genug. Da hilft auch keine Brille oder Augentropfen. Wir haben so oft Tomaten auf den Augen. Wir kriegen oft, gerade wenn es drauf ankommt, einfach die Augen nicht auf. Es sei denn, Gott selber rührt uns an und öffnet uns die Augen. Er kann uns durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort etwas sehen lassen, was die Angst bannt und mutig werden lässt. Drei Dinge. Erstens, wage mutig mit Gottes Macht zu rechnen. Das war damals schon ein sehr gespenstischer Anblick in der kleinen Stadt Dothan. Im Dämmerlicht schleichen Soldaten und verstecken sich hinter Büsche. Eine ganze Armee bezieht Stellung im Wald. Gräben werden gegraben, Geschütze aufgestellt, 1000 Augen äugen durch die Nacht. Im Morgengrauen wollen sie stürmen. Der Einsatzbefehl lautet, Elisa gefangen nehmen, ohne Rücksicht auf Verluste. Als dann Gehasi, der Diener von Elisa, noch ganz verschlafen aus dem Fenster sieht, trifft ihn fast der Schlag. Überall waren syrische Soldaten. Einige zielten schon mit ihren Kalaschnikows auf ihn. Kein Wunder, dass ihm das Herz bebte und er sagte, ach mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Wenn wir solche, kennen wir nicht auch solche Momente? Momente, in denen uns die Angst packt, jetzt erwischt es dich, du kriegst die Kurve nicht mehr, die Auskunft des Arztes erschütternd, die Arbeit wächst dir über den Kopf, um dich ist es dunkel. Du fühlst dich alleingelassen und kein Ausweg ist in Sicht. Angst ist kein Kinderspiel. Angst macht kopflos und oft auch krank. Uns wäre es da sicher nicht anders ergangen als diesem Gehasi. In uns allen steckt so ein Hasi, ein Angsthase. Komisch, dass der Elisa so ruhig bleiben konnte. Er hätte doch noch viel mehr Grund zur Panik gehabt als Gehasi. Schließlich sollte es ja ihm an den Kragen gehen. War Elisa ein Held? Woher hatte er solche Ruhe? Woher nahm er seinen Mut? Hat er nicht richtig begriffen, was da draußen geschieht? Hat er sich selbst überschätzt? Wie kommt er nur dazu, Gehasi mit diesem starken Satz zu beruhigen, du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch viel größeres Heer. Schauen Sie, Elisa kannte die unsichtbare Macht und Größe seines Gottes. Dann heißt es hier in Vers 17, dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Das ist das Geheimnis des Mutes von Elisa. Er hatte von Gott geöffnete Augen für die ganze Wirklichkeit. Wir sehen ja normalerweise nur, was vor Augen ist. Wir sehen ja viel weniger, als wirklich da ist. Die unsichtbare göttliche Welt, die Gegenwart der himmlischen Heerscharen, die starke Hand des lebendigen Gottes, den auferstandenen Jesus Christus neben uns, die sehen wir nicht. Kein Wunder, wenn wir dann denken, jetzt geht nichts mehr. Du bist ja ganz allein gelassen, du bist verloren. Dabei gibt es viel mehr unter dem Himmel, als wir sehen können. Das wissen wir aus anderen Bereichen. Wir richten Satellitenschüsseln in den Himmel und rechnen natürlich ganz fest damit, dass viele Fernsehprogramme zu empfangen sind, obwohl wir nicht sehen, was da zwischen Himmel und Erde wirklich geschieht. Aber es fällt uns oft so schwer, genauso selbstverständlich mit der Gegenwart und Macht unseres Gottes zu rechnen. Kein Wunder, wenn uns dann die Angst packt, wie den Diener Gehasi. Ganz ähnlich erging es ja auch den Emmaus-Jüngern nach der Kreuzigung Jesu. Enttäuscht und traurig gingen sie von Jerusalem nach Hause. Ihre Hoffnungen waren wie Seifenblasen zerplatzt. Wir hofften, er würde Israel erlösen. Und nun war er tot und alle Hoffnung war dahin. Sie sahen und wussten es nicht anders. Sie merkten darum auch nicht, dass in dem fremden Begleiter auf dem Weg längst der auferstandene Jesus mit ihnen ging. Sie hatten Tomaten auf den Augen. Ihre Stimmung änderte sich schlagartig, als Jesus ihnen unterwegs die Augen öffnete. Zuerst öffnete er ihnen die Augen, dass sie die Schrift, Gottes Wort, verstanden. Wenig später dann beim Abendmahl öffnete Jesus ihnen die Augen, dass sie ihn als den Auferstandenen, als ihren Herrn und Heiland erkannten. Plötzlich waren Angst und Verzweiflung wie weggeblasen. Müde Männer werden wieder munter und werden zu Mutmachern für Mutlose. Sie machen sich auf den Weg und laufen die kilometerlange Strecke nach Jerusalem bergauf wieder zurück, um die anderen Jünger von dieser Botschaft, mit dieser Botschaft zu überraschen. Jesus lebt, wir sind ihm begegnet. Ein Satz mit viel M. Müde Männer werden wieder munter und werden zu Mutmachern für Mutlose. Dafür dürfen wir beten, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir sehen, dass wir ihn und seine Möglichkeiten eben mitsehen, innerlich, im inneren Auge sozusagen, dass wir sie mitsehen mit bei all dem, was wir jeden Tag zu sehen bekommen. Wir dürfen beten, Herr, wir möchten Jesus gerne sehen. Er ist der Bevollmächtigte Gottes. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater, sagt Jesus. Und was passiert, wenn Gott es wahr macht? Wie schon damals, Johannes 20, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Sehen Sie, nur so kriegen wir wirklich Mut, dass uns der Blick für Gott und seine Gegenwart immer wieder geschenkt wird. Und ein zweites, das war also wage, mutig, mit Gottes Macht zu rechnen. Nun ein zweites, wage, mutig zu beten. Wir fragten am Anfang nach einem Mittel gegen die Angst. Elisa kannte es. Das Gebet. Wem Gott einmal die Augen dafür geöffnet hat, dass Jesus alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, und er als der Auferstandene bei uns alle Tage ist, bis ans Ende der Erde, wem Gott also dafür einmal die Augen geöffnet hat, der lernt auch mutig zu beten. Vor Gott auf die Knie fallen und beten ist gleichzeitig auch das Mittel, uns die Augen öffnen zu lassen. Biliam hat diese Erfahrung gemacht. Da heißt es in der Bibel, ihm wurden die Augen geöffnet und er sieht Offenbarungen Gottes, wenn er niederkniet und betet. Wir kennen auch Daniel aus dem Alten Testament, einen Mann mit Mut. Und den hatte der auch nötig. Denn Daniel konnte sich die Löwen nicht wie im Zoo anschauen, geschützt im Zwinger hinter hohen Gittern. Der saß unfreiwillig mittendrin im Käfig. Er war kein Löwenbändiger. Er war kein Dompteur. Er trug auch keinen Schutzanzug. Aber er betete. Und er erlebt ein Wunder und bekennt am Schluss, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. So wurde einer, der eigentlich zum Tode im Zwinger verurteilt wurde, zum zweiten Mann im Stade, weil der König damals dort erkannte, welche Macht Gott hat und denen gibt, die ihm gehören. Daniel gewann großen Mut, weil er seinem Gott vertraute. Auch heute noch ist Gott derselbe, mächtig bei allen, die ihn anrufen. Seine Verheißung gilt und wird sich auch als zuverlässig erweisen. Wie ist das schöne Wort in Jesaja 28, das mein Lieblingswort ist, ja auch sagt, des Herrn Ratschluss ist wunderbar. Und er führt es herrlich hinaus. Er führt es zu einem herrlichen Ende. So gewann Elisa Mut, es auch mit den Menschen auszuhalten, die ihm das Leben damals schwer machten. Er ging mit ihnen sogar gemeinsam Wege im Vertrauen, dass Gott es zu einem guten Ende führt. Wer glaubt, flieht nicht. Das war Elisas Motto gewesen. Ich muss nicht davonlaufen. Ich muss nicht kopflos werden. Nicht resignieren. Und er erlebt buchstäblich, was Gottes Wort verspricht, in Sprüche 16. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Darum wage mutig zu beten. Und noch ein drittes, wage mutig deinen Feinden Gutes zu tun. Unsere Geschichte geht mit einem richtigen Happy End aus. So haben wir es natürlich gerne. Wenn man das immer nur vorher wüsste, wir würden dann viel mutiger sein. Aber wer weiß das schon? Auch Elisa konnte das natürlich vorher nicht wissen. Aber eines wusste er. Wenn ich den Willen meines Gottes tue und mich nach seinem Wort richte, dann darf ich ganz gewiss sein, es kommt am Ende immer Gutes dabei heraus. Natürlich liegt die Versuchung nahe, seinen eigenen Rachegefühlen freien Lauf zu lassen, denn ihm wollte man ja wirklich hart ans Leder. Oh, diese Rachegefühle. Sie rächen sich nämlich am meisten an uns selbst. Ist es nicht so? Den Menschen, mit dem ich im Clinch liege, den hole ich mir in Gedanken abends an mein Bett. Erst diskutiere ich mit ihm, dann schimpfe ich auf ihn und er wird immer kleiner und ich immer wacher. Es schlägt Mitternacht und meine Rachegefühle lassen mich nicht zur Ruhe kommen. Dann brauche ich Schlaftabletten, morgens Aufwachtabletten und tagsüber Magentabletten. Rachegefühle rächen sich immer. Man kann sie aber relativ schnell überwinden, wenn man geöffnete Augen für Gottes Zuspruch hat. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Gott will nicht, dass wir uns selber rächen. Wir brauchen wie Elisa geöffnete Augen für das, was Gott entspricht. Gib ihnen zu essen und zu trinken. Das ist eine geistliche Gesinnung. Was Elisa tut, ist angewandtes Wort Gottes. Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir's vergelten. Sprüche 25. Jesus sagt in der Bergpredigt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dazu gehört natürlich Mut, widerspenstigen Menschen Widerstand mit guten Werken zu leisten. Bei Elisa war das Ergebnis sehr verblüffend. Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Es ist ein Segen, wenn uns die Augen geöffnet werden für die Größe und Allmacht unseres Gottes. Darum wage mutig mit Gottes Macht zu rechnen. Wage mutig zu beten und wage mutig, deinen Feinden Gutes zu tun. Wenn uns durch Gottes Geist die Augen geöffnet werden für die Größe und Möglichkeiten Gottes, dann werden wir Mut haben. Amen.